lese den Predigttext noch einmal vor, den Bibelwochentext für heute. Als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. Daher soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen. In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diesen Kinder geboren hatten, das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Vielleicht ging es Ihnen beim Hören des für heute ausgewählten Bibeltextes wie mir, als ich dem das erste Mal begegnet bin. Meine spontane Frage war: Das steht in der Bibel? Das Geschehen um Gottes Söhne, aus Willkür mit Menschentöchtern gezeugte Riesen und Helden, erinnert doch eher an antike Mythologie. An Herakles zum Beispiel, der ein Sohn der außerehelichen Verbindung von Göttervater Zeus mit der schönen Königin von Mykene Alkmene war. Dabei war das keine Liebschaft in beiderseitigem Interesse gewesen. Alkmene liebte ihren Mann Amphitryon und wollte ihm treu bleiben. Zeus kam nur zum gewünschten Ziel, als er in Gestalt von Amphitryon persönlich in Alkmenes Schlafgemach auftauchte. Herakles war also der Sohn einer menschlichen Mutter und eines göttlichen Vaters. Ein Parallelfall zu dem, was unser Bibeltext berichtet. Auf alle Fälle müssen wir festhalten, dass es sich bei unserem heutigen Abschnitt um einen stark mythologischen Text handelt, der im Buch Genesis schon eine Sonderstellung einnimmt und, wie unschwer zu erraten, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Gegenstand der Diskussion gebildeter Theologen ist. Daran kann und will ich mich nicht beteiligen. Und ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier keine lückenlose Exegese dieses besonderen Textes anbieten kann. Vom amerikanischen Schriftsteller Mark Twain ist der schöne Satz bekannt: Mir bereiten nicht die Bibelstellen Kopfzerbrechen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Diesen schönen Gedanken wandeln wir für uns heute ein bisschen ab. Nämlich: Ich brauche mir nicht den Kopf zu zerbrechen über Dinge, die ich an dem Text nicht verstehe. Und ich will ernsthaft nachdenken über das, wozu ich einen Zugang gefunden habe. Zu dieser Sicht lade ich Sie ein. Was bezweckt dieser Text innerhalb der Urgeschichte, die wir in den Bibeltagen betrachten? Der Abschnitt, der unmittelbar auf unseren folgt, ist überschrieben mit Ankündigung der Sintflut. Vom zufriedenen Blick Gottes auf seine Schöpfung mit der Aussage, dass alles sehr gut sei, ist zu diesem Zeitpunkt nicht viel übrig geblieben. Die Menschen lassen jeglichen Respekt für Gott und füreinander vermissen. So hat Gott beschlossen, die Erde und ihre Bewohner in einer Flut zu vernichten, um einen Neubeginn zu ermöglichen. Der mythologische Text davor beschäftigt sich mit der wichtigen Frage: Woher kommt das Böse? Das Böse, das die Kraft hatte, Gottes geniale Schöpfungsidee zu torpedieren. Und weil es Fragen gibt, die einfach nicht einfach zu beantworten sind, nähern wir uns ihr in einem mythologischen Bild, das bereits verrät, dass wir die Frage nicht endgültig ergründen werden, solange wir im Fleisch leben, also Kinder der Erde und damit Teil des Systems sind, das dem Einfluss des Bösen, des Zerstörerischen nicht ganz entfliehen kann. Es gibt das Böse. Nicht umsonst lehrt uns Jesus im Vaterunser zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Interessant fand ich im Begleitmaterial, das ich in Vorbereitung auf die Predigt lesen konnte, den Gedanken, dass die Existenz eines personifizierten Bösen, wie auch immer man ihn oder es nennen will, Satan, Teufel, Gegenspieler Gottes, in der betrachteten Urzeit nicht denkbar gewesen sei. Es gab die Gegenüberstellung von Gott und Menschen, wie wir sie aus den bisher betrachteten Texten kennen. Es gab ursprünglich niemanden, der Gott in seiner herausgehobenen Stellung auch nur annähernd ähnlich hätte werden können. Unser heutiger Text ist einer der ganz wenigen in unserer Bibel, der das Ineinandergreifen von göttlicher und menschlicher Welt zum Gegenstand hat. Gottes Söhne sehen die schönen Menschentöchter, wählen sie nach Belieben zu ihren Frauen. Es geht hier laut dem hebräischen Urtext um eheliche Verbindungen, nicht um sexuelle Übergriffe, und zeugen Wesen, die als Riesen und Helden bezeichnet, irgendwo zwischen Gott und Menschen stehen, damit, ohne selbst daran schuld zu sein, die Schöpfungsordnung Gottes durcheinander bringen. Überhaupt fällt auf, dass der Text keinerlei Schuldzuweisung enthält, sondern einfach von mythologischen Tatsachen berichtet. Zu diesen Tatsachen gehört es, dass Gott auf diese zerstörerische Durchmischung von göttlicher und menschlicher Welt in der Erzählung reagiert. Er erkennt das entstandene Böse und limitiert das Lebensalter der Menschen auf 120 Jahre. Das ist wieder symbolisch zu verstehen. Es sind 3 mal 40. 40, die Zeit der Prüfung, und 3, Gott ist dabei, wenn wir Prüfungen zu bestehen haben, wenn wir uns bewähren müssen in unserem Leben. Entscheidend ist hier ein wichtiger Unterschied zur griechischen Mythologie. Herakles wird nach enormen Leistungen auf der Erde letztendlich in den olympischen Götterhimmel aufgenommen und erlangt damit Unsterblichkeit. Das ist in der Bibel hier keinem vergönnt. Die Endlichkeit des menschlichen Lebens wird hier endgültig als feste, von allen zu akzeptierende Größe festgemacht. Es gibt in der Bibel nur 2 Ausnahmen, von denen berichtet wird, dass sie nicht sterben mussten, sondern von Gott direkt entrückt wurden. Das sind Henoch und Elia. Von Henoch, dem Urgroßvater Noahs, heißt es in der Genesis: Und Henoch lebte mit Gott, dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Die Verse des hier betrachteten Bibelabschnittes tauchen fast alle ziemlich unverändert in einer Schrift auf, die das erste Henoch-Buch heißt. Es handelt sich dabei um ein Werk jüdisch-apokalyptischer Literatur, das im 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus entstanden ist und nur in der äthiopischen Übersetzung vollständig erhalten ist. Die theologische Wissenschaft bringt diese 2 Schriften in unmittelbaren Zusammenhang. Auch das Henoch-Buch ist eine stark mythologische Schrift, die auf der Entrückung Henochs aufbaut und ihn auf seiner Reise durch Kosmos und Geschichte wichtige Zusammenhänge schauen lässt, die den Menschen normalerweise verborgen bleiben. So auch der Ursprung des Bösen. Ausführlich berichtet das Henoch-Buch vom Sturz einer größeren Gruppe von Engeln, die Gott die Gefolgschaft verweigerten. Wo unser Text aus dem 1. Buch Mose von Gottes Söhnen spricht, wird in der Variante des Henoch-Buches von Söhnen des Himmels, also von Engeln, gesprochen. Es wird dort von 200 bösen Engeln gesprochen, die auf die Erde kommen und sich mit den Menschen vermischen. Aus ihrem reichen Wissensschatz lehren diese Abkömmlinge des Himmels die Frauen, mit denen sie zusammenleben, Künste, die für die Menschen neben allen gewonnenen Bequemlichkeiten auch Gefahren enthalten, wenn sie verabsolutiert und ungebremst eingesetzt werden. Versuche, die Welt zu erklären, wie Astrologie und Zauberei, Kriegskunst und Waffenbau, aber auch solche nützlichen Sachen wie Medizin, Schmuck, Kosmetik, Reichtum und so weiter. Gerade zu den letzten Sachen wird nicht gesagt, dass sie schlecht oder gefährlich wären. Aber es sind Dinge, die in Menschenhand immer ambivalent bleiben werden, weil sie dem Menschen die Möglichkeit in die Hand geben, mit denen nicht jeder Mensch zu jeder Zeit segensreich umzugehen versteht. Das klingt sicher erst einmal ziemlich provokant, aber beim zweiten Hinschauen lassen sich dafür zahlreiche Beispiele finden. Nicht umsonst verpflichtet man seit der Antike die Mediziner zu Berufsbeginn mit dem hippokratischen Eid darauf, ihre gewonnenen Erkenntnisse nach bestem Wissen nur zum Wohl der Menschen einzusetzen. Und wie oft geschah trotzdem anderes? Wie viele Leben sind leer und lieblos geblieben, weil das Streben nach materiellem Gewinn die Seele kaputt gemacht hat. Wie viele Kriege wurden geführt, um einander kostbare Schmuckstücke abzujagen, heilige Geräte einer anderen Religion zu entweihen und den eigenen Besitz zu vergrößern. Die Bibel weiß, über wohltuende Wirkung kosmetischer Öle zu berichten und empfiehlt deren Gebrauch ausdrücklich. Wir sollen uns daran freuen. Aber gerade heute kennen wir auch äußerst fragwürdige Schönheitsideale, denen Menschen nachjagen und dabei ihrem Körper und ihrer Seele nichts Gutes tun, sondern zu verletzenden und zerstörerischen Eingriffen bereit sind. Auch hier verurteilt das Henoch-Buch nicht, sondern es stellt fest, es ist so. Genau wie unser Thema es andeutet, Fleisch und Geist. In dieses Spannungsfeld hinein wird der Mensch geboren. Das ist von uns Menschen nicht zu ändern. Wir leben in keiner Welt, die nur gut ist. Und wir werden die gute Welt mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht zu schaffen vermögen. Und genau hier hat dieser mythologische Text auch einen ganz praktischen Nutzen für unser aller Leben. Er fordert uns erstens auf, unsere Grenzen zu kennen. Zwei Grenzen sind es für jeden. Der Tod, mit dem unser menschliches Leben auf der Erde enden wird, und die Unmöglichkeit, mit unserer Kraft eine heile Welt schaffen zu wollen. Wie die Jünger im Garten Gethsemane werden wir auch ganz persönlich immer und immer wieder Momente erleben, in denen der Geist willig, aber das Fleisch schwach ist. Das gehört zu unserer Natur, zu unserem Erbe und damit mitten hinein in unseren Alltag. Das heißt, ich muss nicht verzweifeln, wenn mir etwas Gutes, das ich mir vornehme, wieder und wieder nicht gelingt. Ich muss mir nicht böse sein, wenn ich nicht so gut bin, wie ich es theoretisch sein könnte. Ich darf auch nach meinem Versagen immer wieder auf Gott schauen, der weiß, wie schwer es für uns Menschen ist, im Großen und auch im ganz Kleinen immer die richtigen, das heißt lebenbringenden Entscheidungen zu treffen. Gott hat Geduld, weil er die Natur des Menschen kennt. Und er hat schon beschlossen, dass er diese Erde einst neu machen wird, sodass es diese andauernden Kämpfe gegen das Schwache in mir nicht mehr geben muss. Was fangen wir nun mit diesem Wissen an? Ist es also egal, wie wir uns im Einzelfall entscheiden? Lohnt es dann überhaupt, den Kampf aufzunehmen? Nützt es etwas, sich für ein bisschen mehr Gerechtigkeit, für das Wohl eines einzigen Menschen, für einen Schritt in Richtung Frieden einzusetzen? Ja, es lohnt. Und wir sind in Gottes Wort immer wieder dazu aufgefordert. Und es macht auch einen Teil des Reizes unseres Lebens aus, uns mit unserem Willen immer wieder auf die Seite Gottes, auf die Seite des Lebens zu stellen. Gott hat uns diesen Willen geschenkt. Wir sollen ihn gebrauchen und bewusst stärken. Heinrich Seuse hat einmal geschrieben, es tut nichts weher, als sich selbst zu überwinden. Es tut aber nichts wohler, als sich selbst überwunden zu haben. Wir unterliegen nicht immer. Wir dürfen die kleinen und großen Siege feiern, die es im Kampf gegen das Böse gibt. Und Gott freut sich mit uns. Wir dürfen nur nicht illusorisch davon ausgehen, dass wir das von uns aus alles im Griff hätten. Zwischen den Gottessöhnen in unserem Text und den Frauen, die da einfach genommen werden, weil sie den hohen Herrschaften gefallen, besteht ein großes Machtgefälle. Die Abwärtsspirale des Bösen wird genau dort in Gang gesetzt, wo Menschen sich anmaßen, über andere bestimmen zu können. Sie nutzen ihren Reichtum, ihre Autorität, ihr Amt, allgemeine Beliebtheit dafür ein, sich zu nehmen, was sie wollen. Hier Frauen, anderswo Bodenschätze, Kunstgüter, ertrickste Wählerstimmen, erpresste Arbeitsleistungen und so weiter, die Aufzählung hätte kaum ein Ende. Übergriffigkeit aus einer vermeintlich höheren Position ist etwas, das Leben zerstört. egal worum es im konkreten Fall geht. Das gilt immer und überall. Das ist eine Grenze, die Menschen gesetzt ist, wenn sie im Sinne Gottes und wahrhaft glücklich leben wollen. Habe Ehrfurcht vor Gott und betrachte jeden anderen Menschen mit Respekt und achte seine Würde. Dann hat dein Leben die Chance, in deinen 120 Jahren auf der Erde eine Spur des Segens zu hinterlassen, egal wie viele Jahre unserer Zeit es tatsächlich sind. Und eine zweite praktische Schlussfolgerung ergibt sich. Es ist für uns Menschen nicht gut, all das zu tun, was wir vermögen. Das soziale Gefälle der Welt und die gigantischen Umweltzerstörungen führen der Menschheit unübersehbar vor Augen, dass ein Teil der Menschheit im Streben nach immer mehr Besitz, Wohlstand und Bequemlichkeit Grenzen überschritten hat, die Zerstörung in Gang gesetzt haben. Es gibt keine einfachen Lösungen dafür, diesen Prozess zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Trotzdem dürfen wir die Dinge nicht so laufen lassen, wie sie nun mal sind. Wir werden die Welt mit menschlichen Kräften nicht wieder in Balance bringen. Wir müssen wissen, dass jeder Vorschlag, der beginnt, man müsste doch bloß, nicht zu Ende gedacht ist und Verführern auf den Leim geht. Aber es gibt die Macht der Liebe, die mit Gott rechnet und die jeden von uns genau auf seinem Platz braucht, um Salz der Erde zu sein und Gottes guten Geist erlebbar und wirksam zu machen. Sich selbst in manchem Grenzen zu setzen, stärkt unseren Willen und entspannt die Seele. Viele tun das, besonders in der Fastenzeit, und sie werden durch unseren Text ausdrücklich dazu ermutigt, Abmachungen mit sich selbst zu treffen, die sie zwar scheinbar einschränken, aber im Resultat einen großen Schritt in Richtung Freiheit bedeuten. Fleisch- oder Alkoholkonsum, Autonutzung, Flugreisen, Anschaffen von Kleidung, Spielzeit am Computer. Wir brauchen das nicht nur in der Fastenzeit, um geistlich fit zu bleiben und nicht in den Strudel der Beliebigkeit zu geraten. Jeder weiß, wo die Stellen sind, die für ihn da hilfreich, nötig und möglich sind. Und wir kommen von Ostern her. Heute ist in der evangelischen Kirche Sonntag Jubilate, jubelt. Wir dürfen mitnehmen, trotz aller Beschwernisse, unter denen wir leben, gibt es dazu einen guten Grund, die Auferstehung Jesu, von der Autor unseres Textes noch nicht wissen konnte. Der Tod Jesu hat eine andere Verbindung zwischen Himmel und Erde geschaffen als das Verhalten der Gottessöhne im Genesisbuch. Eine, die Heil bringt und Leben in Gottes Gegenwart ermöglicht. Der nachösterliche Wochenspruch hieß in diesem Jahr: Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Hoffnung ist eine genauso unumstößliche Tatsache wie das schwierige Wesen von uns Menschen. Sie ist nicht klein, sie ist nicht unsicher und sie stirbt nicht zuletzt. Diese Hoffnung lebt und wird uns jeden Tag von Neuem angeboten und ermöglicht uns, unseren täglichen Kampf aufzunehmen. Jesus, gebe uns dazu immer wieder Kraft und fülle uns mit österlicher Freude und der Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Mit dieser Hoffnung segne Gott die beginnende Woche für einen jeden von uns. Amen.